Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Wir sitzen hier wieder zu zweit. Ich bin Insa Meyer und ich sitze hier zusammen mit dem Lorenz Gareis. Hallo Lorenz.
Hallo Insa, herzlich willkommen zum Podcast und beziehungsweise danke, dass du mich heute in dein Tonstudio eingeladen hast. Wir sitzen hier in Insas Küche, um die heutige Podcast-Folge aufzuzeichnen, und das ist mittlerweile schon ein Running Gag bei uns, weil wir an den ungewöhnlichsten Orten Podcasts aufzeichnen, von Hotelzimmern zu Veranstaltungsorten bis hin zu Küchen.
Genau, und es passt, finde ich, gut zu unserem Thema, weil wir haben hier so einen Einblick in meine Küche, zumindest du hast den jetzt gerade, und wir wollen heute auch einen Einblick geben. Wir werden so ein bisschen den Vorhang lüften und hinter die Kulissen gemeinsam schauen, weil wir heute sprechen wollen darüber, wie wir Workshops designen und wie wir das eigentlich machen, was uns dabei wichtig ist, welche Gedanken uns dabei leiten. Und das wird heute so das Thema sein in meiner Küche, und ich freue mich drauf, da mit dir ins Gespräch zu gehen.
Ja, da gibt es ja Analogien. In der Küche ist laut, da ist heiß, da ist schmutzig, da wird gearbeitet und raus kommt dann das tolle Menü, das perfekte Gericht, der schön angerichtete Teller. So ähnlich wünschen wir es uns manchmal mit unseren Workshops. Und deswegen wollen wir weniger den Fokus darauf richten, was wir vor Ort bei und mit unseren Kundinnen und Kunden machen, sondern eigentlich den Schritt davor, worauf achten wir in der Vorbereitung, was ist uns da wichtig und wie läuft das ab, worauf schauen wir.
Genau. Und wir werden Einblicke geben in Workshops, die wir zum Beispiel auch zusammen gemacht haben, oder ich erinnere mich gerade, wir hatten ja erst vor ein paar Tagen die Situation, dass wir gemeinsam auch ein Design entwickelt haben, und wie wir das machen. Und vielleicht fangen wir gleich mit etwas an, was uns prinzipiell leitet dabei, und das sind vier verschiedene Ebenen, an die wir immer denken, wenn wir Workshops designen. Und das eine, vielleicht fangen wir mit dem ersten einfach an, das eine ist inhaltlich. Ich glaube, das ist so das Aufgelegteste, möchte man fast sagen. Oder natürlich denkt man an den Inhalt. Also man kriegt irgendwie von unserem Kunden einen Auftrag, einen Workshop zu gestalten. Wahrscheinlich haben wir auch noch ein Ziel, was soll dabei rauskommen. All diese Dinge, das wäre zumindest das Idealszenario. Nicht so, dass wir es immer hätten, glaube ich. Aber meistens wissen wir, worum soll es gehen und was soll dabei rauskommen. Und dann schauen wir aufs Inhaltliche. Also welche Themen sollten dann da besprochen werden, damit wir an dieses Ziel gelangen?
Genau. Was uns dann beschäftigt, von dort weggedacht, ist, ich würde sagen, fast als nächstes das Zeitliche, also wie viel Zeit geben wir welchen Themen, wie gewichten wir es, wie schauen wir auf eine sinnvolle Reihenfolge, Abfolge der Schritte, um zu diesem Endergebnis auch gut hinführen zu können, und wie brechen wir das runter. Und das ist dann das, was da so in einem Design, wie wir es erstellen, in so einem Ablaufplan, könnte man sagen, dann vorrangig auch einmal erfasst wird und runtergebrochen wird.
Bei Neuwaldeck gibt es ja übrigens die schöne Regel, ein gutes Workshop-Design hält bis zur Mittagspause.
Die bewahrheitet sich regelmäßig, genau. Das heißt, gut ist es, gemeinsam einen Plan erstellt zu haben. Nicht wichtig ist es, sich an den Plan zu halten, weil, und da kommen wir dann vielleicht eh auch gleich zu einem nächsten Punkt, wir natürlich darauf Rücksicht nehmen oder sehr stark in der Beobachtung sind, was tut sich vor Ort, welche Dynamiken entstehen. Mhm. Und ja, das wird uns zur dritten Dimension bringen, und das wäre das Soziale. Das heißt, was beschäftigt uns dort, ist natürlich der Kreis der Teilnehmenden, aber auch die Dynamik, die dann vor Ort entsteht, und vor allem die Wirkung, ne? Also da ist so ein Credo, Wirkung geht über Soziales. Also nicht zwingend Ziel ist es, dass sich dort alle permanent nur wohlfühlen. Das ist schön, wenn das dabei gelingt, aber manchmal auch nicht. Der entscheidende Faktor ist, was für eine Art von Wirkung entsteht dadurch im Kundensystem. Und genau, da werden wir nachher nochmal zurückkommen an diese Stelle.
Das Letzte, was uns noch beschäftigt, ist das Räumliche. Und wie ist der Raum gestaltet? Was haben wir für Anforderungen an den Raum? Das fängt an bei so Sachen wie Bestuhlung, technische Ausstattung, geht aber dann irgendwann noch viel tiefer. Und zwar auch zum Beispiel, wo ist welches Thema verankert? Wie sieht die Natur außenrum aus? Also kann mich erinnern, gestern zum Beispiel haben wir einen Workshop geplant. Du hast gleich gegoogelt, wie ist das Hotel? Wo kann man da vielleicht spazieren gehen in der Nähe, damit man auch die Umgebung nutzen kann? Ja, das heißt, das ist uns auch sehr wichtig. Und ich erinnere mich mit Schrecken tatsächlich an einen Strategie-Workshop in einem Raum ohne Fenster.
Ja, das macht mehr mit der Gruppe und dem Ergebnis, als man oft mal vermutet. Und das heißt, lass uns dort dann tiefer einsteigen. Ich glaube, vielleicht eher als Disclaimer gedacht, all das, was wir machen, passiert hypothesenbasiert. Also die spannendste Frage am Anfang ist immer, was ist unsere Hypothese zu dem Thema, in welchem Kontext findet das dieser Workshop oder dieses Meeting, um das es hier geht, in welchem Kontext findet das auch statt? Weil natürlich manches in Kundenorganisation A total easy akzeptiert und aufgelegt scheint und in der Kundenorganisation B eine sehr große Irritation darstellen würde. Das heißt, das ist so quasi der Rahmen, in dem wir uns bewegen oder die Ausgangsbasis, wo wir losstarten. Und jetzt würde ich sagen, springen wir in die Dimensionen tiefer rein und gehen vielleicht durch, was uns da so beschäftigt und was da spannende Aspekte sind in der Vorbereitung.
Ich würde gerne noch dazu stellen, dass wir natürlich hypothesenbasiert arbeiten und die wiederum werden dann gleich eingeflochten in diese vier Ebenen, die wir gerade schon besprochen haben. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, vielleicht teilen wir einfach mal so eine Hypothese, die wir haben könnten, ist, dass die Teilnehmerinnen sich nicht besonders gut kennen dieses Workshops und dass es deshalb wichtig sein wird, am Anfang für einen guten Vertrauensaufbau und einen healthy ground, wie wir das ja auch nennen, zu sorgen, bevor wir in die tieferen Themen einsteigen. Also das könnte zum Beispiel eine Hypothese sein, die gleich für mehrere auf mehreren Ebenen wirksam wird.
Ja, genau. Also wenn wir das Beispiel hernehmen, dann würde das auf der sozialen Ebene bedeuten, zuerst mal Beziehung herstellen, in Verbindung kommen und was braucht es dafür, bevor wir in inhaltliche Themen einsteigen. Also oft gehen wir mit einem Check-in rein oder einer breiter angelegten Einstiegssequenz, um die Leute unterschiedlich in Kontakt zu bringen, bevor wir noch überhaupt eine Agenda hergezeigt haben.
Genau. Und wer schon mit uns gearbeitet hat oder uns besser kennt, weiß ja auch, wir irritieren manchmal ganz gerne. Und insofern kommt das auch manchmal so zum Tragen. So, okay, am Anfang vielleicht ein bisschen eine Verunsicherung auslösen und das dann später nochmal auflösen und damit weiterarbeiten und auch schauen, wie ging es mir denn damit zum Beispiel.
Ja, zeitlich ist, finde ich, relativ aufgelegt. Da geht es dann eher darum, ja, wie viel Zeit möchte man diesem Thema des Einstiegs oder des Verbindungsherstellens widmen. Und auch das irritiert manchmal, wie viel Zeit wir diesem Thema am Anfang widmen, bevor es dann ins tatsächlich inhaltliche Arbeiten geht. Aber der Prozess ist mindestens so wichtig wie die inhaltliche Arbeit, damit am Ende ein tragfähiges Ergebnis rauskommt.
Ich finde, was beim Thema zeitlich auch noch interessant ist, ist, dass wir schon versuchen mitzudenken, also wann starten wir tatsächlich tageszeitmäßig? Beginnt der Workshop morgens um 8? Beginnt das mittags nach dem Mittagessen? Was hat das für Auswirkungen auf das Energielevel dann wiederum der Teilnehmenden? Und generell, wie können wir Zeit am besten nutzen? Ich finde das ganz interessant, auch was wir manchmal machen, unsere 24-Stunden-Workshops. Also häufig kommen ja Kundinnen und Kunden zu uns und sagen, ja, also wir würden total gerne dieses Thema bearbeiten. Viel Zeit haben wir nicht. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Da könnte man sagen, na, dann machen wir es nicht. Was wir manchmal machen ist, wenn es sich ausgeht, ist, wir schauen, dass wir eine Lösung finden und dann machen wir nicht einen Tag, also nicht einen Tag so klassisch, sage ich mal, 9 bis 18 Uhr, sondern wir machen 24 Stunden.
Genau. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten Monaten häufig in so einem Format gearbeitet und das Spannende für mich an der Stelle ist, was für einen Unterschied diese Abendsequenz macht. Also du arbeitest den Nachmittag, dann gibt es irgendwie eine Abendpause, dann wird gegessen, aber dann gibt es nochmal den Weg zurück in den Workshop-Raum oder auch ins Freie, je nachdem, was halt möglich ist. Aber da gelingt es dann doch häufig nochmal auf eine ganz andere Ebene, vielleicht weniger kognitiv, sondern eher ein, zwei, drei Schritte weiter tiefer zu gehen, zu graben und das dann über Nacht auch nochmal setzen zu lassen und das entwickelt nochmal eine andere Kraft. Und außerdem, wenn die Leute dann eine Nacht drüber geschlafen haben, dann startest du am nächsten Tag nochmal frischer und dieser zweite Halbtag bekommt dadurch aus meiner Sicht auch noch eine andere Energie.
Absolut. Und ich finde auch, also zum Beispiel neulich habe ich an dem Purpose einer Abteilung gearbeitet und wir hatten in dem Fall glücklicherweise 2 Tage Zeit und wir hatten am ersten Tag am Abend hatten wir einen Purpose Und dann war es schon auch bewusst, okay, wir lassen den jetzt mal so stehen und wir schauen am nächsten Tag nochmal mit frischem Blick drauf. Und das kann einen Wahnsinnsunterschied machen. Ja, nochmal so, okay, ich habe drüber geschlafen, da sind mir noch Dinge eingefallen. Und ja, damit haben wir einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Und genau diese 24-Stunden-Workshops, von denen wir gerade gesprochen haben, die gehen dann zum Beispiel, wenn es wirklich nur ein Tag ist, den wir irgendwie zur Verfügung haben, von Mittag bis Mittag. Das heißt, man hat den Abend. Und übrigens, der Abend, da darf es tiefer gehen. Das kann aber auch sein, dass wir was machen, was einfach Spaß macht. Ja, also wir gehen jetzt nicht Go-Kart fahren, das ist nicht so unser Stil, aber vielleicht machen wir was, was irgendwie wirklich dieses Kennenlernen anregt, was szenisch ist, vielleicht was aus dem Impro-Theater oder was, ja, so eine Art Kennenlern-Bingo oder was auch immer die Leute in Kontakt bringt. Das darf auch Spaß machen, das heißt, es hat keine Schwere dann manchmal, aber eine Tiefe und eine andere Art der Verbindung nochmal, diese Abendsessions.
Ich habe mich gerade erinnert an einen Strategie-Workshop, den ich mit einer Kollegin von uns, mit der Babsi, vor ein paar Jahren gemacht habe. Und da war es auch spannend zu sehen, mit wie viel Unsicherheit die Gruppe aus diesem ersten Tag dann rausgegangen ist und was das auch mit der Gruppe macht, wenn es dann am nächsten Tag weitergeht und man eigentlich das Gefühl hat, wir haben jetzt sehr, sehr breit aufgemacht, den Trichter an Möglichkeiten, aber wir haben noch gar keine Fantasie, wie wir den wieder schließen werden, um da dann zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Und auch in dieser Unsicherheit dann in die Abendpause oder in die Nacht bis zum nächsten Tag zu gehen, entwickelt auch nochmal von der Dynamik etwas, was dort dann viel Energie freisetzt am zweiten Tag, so meine Beobachtung.
Absolut. Und ich komme ja so aus der Führungskräfteentwicklung und finde es ganz interessant, da muss man manchmal so als Trainerin und Beraterin die eigene Eitelkeit ein bisschen begraben, weil manchmal so habe ich das Gefühl gehabt, gerade bei dem Thema Führungskräfteentwicklung, wenn jetzt Führungskräfte aus einer Organisation zusammenkommen, die sonst nicht so häufig beieinander sind, dann geht es auch viel ums Netzwerken und vielleicht passiert nicht das Wichtigste, aber eines der wichtigsten Dinge dann abends an der Bar. Also das ist dann manchmal so eine Rückmeldung, wo man sich denkt, schau mal, so interessant. Und gleichzeitig ist es so wichtig, ja, diese soziale Ebene auch bewusst zu bespielen und bewusst auch zu integrieren. Ja, damit haben wir einfach sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja. Um bei dem Beispiel noch auf die letzte Dimension zu schauen. Deine Annahme war ja, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die kennen sich noch nicht so gut. Was braucht es daher? Wir haben uns jetzt angeschaut, inhaltlich, sozial, zeitlich. Räumlich? Was wird das räumlich für dich bedeuten, wenn du mit so einer Hypothese in einem Workshop startest?
Ich würde zum Beispiel mir überlegen, es kommt ein bisschen auf die Gruppengröße natürlich an, aber gibt es so von der Bestuhlung her schon eine Art, besser in Kontakt zu kommen? Also wir arbeiten ja generell fast immer ohne Tische. Dass man entweder so kleine Sitzinseln macht, wo die Leute sich schon in Fünfergruppen zusammensetzen oder dass man einen großen Sesselkreis, wo sich jeder sehen kann, je nach Gruppengröße natürlich, aber da würde ich auf jeden Fall auch drauf eingehen und auch schauen, wie kann man die Umgebung nutzen. Ja, also was gibt es da? Gibt es da einen Park für einen Spaziergang, wo man sagen kann, wir vertiefen jetzt nochmal ein Thema zu zweit oder wir reflektieren da gemeinsam über eine bestimmte Frage. Das sind auch Dinge, die mir jetzt dazu einfallen.
Ja, ich erlebe es wichtig, gerade am Anfang ein gewisses Element der Bewegung drin zu haben. Also die Möglichkeit zu bieten, den Raum wirklich zu nutzen, die Position auch zu verändern, die Leute am Anfang ein Stück weit durchmischen zu können. Mhm. Also auch da auf der Ebene mit den räumlichen Möglichkeiten zu spielen, dass das nicht gleich so eine festgefahrene Situation ist von Anfang an, wo die Leute sich zwar dann sicher fühlen, aber auch nicht mehr so kontaktfreudig oder so aufmachen. Also da habe ich dann meinen festen Platz und da kann ich dann sitzen und da weiß ich, wer links und rechts neben mir sitzt und dann fühle ich mich denen irgendwie verbundener, weil ich kenne sonst niemanden. Also das auch möglichst schnell aufzubrechen, weil das einen Unterschied für die Arbeitsqualität dann in weiteren Ablauf bringt.
Ja. Und ich erlebe schon immer wieder, wir gehen ja manchmal auch an ungewöhnliche Orte und auch die können einen Unterschied machen. Also wir waren jetzt mit einer Gruppe zum Beispiel im Filmquartier. Das heißt, wir waren eigentlich so ein bisschen in Filmkulissen drin. Das war ganz interessant, dort mal so auch zu ganz anderen Dingen angeregt zu werden. Ja, das heißt, was für einen Unterschied der Raum machen kann, immer wieder begeistert mich das irgendwie. Ja. Also auch schöne Räume. Ich erlebe manchmal auch so eine gewisse, gerade bei Leuten, die viele, viele Workshops schon besucht haben, eine gewisse Müdigkeit vom klassischen Seminarsetting. Also dass man sagt so, ach, dieses ganz normale, ich bin im Seminarhotel und da steht dann ein Sesselkreis und dann stehen da zwei Flipcharts bereit, dass man eher schaut, okay, wir gehen mal woanders hin. Ihr wart zum Beispiel ja neulich auch mit einer Gruppe in einer ja, wunderschönen Wohnung fast schon, oder? Habe ich gehört, die ihr nutzen konntet, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen. Also das sind ja alles Möglichkeiten, wie man den Raum auch gut nutzen kann.
Ja, ist aus meiner Sicht eben oft nicht ausreichend im Fokus, nicht ausreichend im Blick. Aber aus meiner Sicht geht es schon sehr stark darum, den Raum passend zum Thema auszuwählen. Also wenn ich jetzt wahnsinnig kreativ und in die Zukunft blicken möchte oder es ums Thema Strategie und daher irgendwie Weitblick geht, dann ist ein Kellerraum ohne Fenster vielleicht nicht the best match. Ja. Ja, das heißt,
wie gesagt, keine schöne Erinnerung.
Ja, ich glaube, da haben viele Beraterinnen und Berater ein paar Schmankerln zu erzählen, in was für Räumen manches schon stattgefunden hat. Es geht trotzdem, ideal ist es nicht und es macht sehr schnell etwas mit der Gruppe in beide Richtungen, wenn der Raum passend gewählt ist oder wenn es vielleicht nicht unbedingt der Raum ist, der zum Inhalt passt.
Das gilt übrigens auch für virtuelle Räume, fällt mir gerade ein. Also das ist vielleicht auch noch wichtig, wir machen ja auch virtuelle Workshops, haben es gerade in der Covid-Zeit noch viel mehr gemacht und ich habe ein Experiment mal gemacht, das war total spannend. Ich habe einen Lehrgang, der heißt Remaking Organizations und wir haben das Abschlussmodul einmal in einer Virtual Reality gemacht, wo jeder Teilnehmende wirklich eine Virtual Reality Brille geschickt bekommen hat und wir uns gemeinsam in diesem virtuellen Raum getroffen haben und das war ein Riesenunterschied auch. Ja? Also ich habe neulich erst wieder mit einer ehemaligen Teilnehmerin darüber geredet, die gesagt hat, ich saß dann da mit dieser Brille auf dem Kopf eigentlich in meinem Wohnzimmer und habe mir aber gleichzeitig das Gefühl gehabt, du stehst neben mir, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen hatten. Also wie Räume gestaltet sind, ja, sowohl virtuell als auch in Präsenz, macht einen Riesenunterschied.
Ja, vielleicht um beim Räumlichen noch zu bleiben. Ich habe einen Kunden, mittlerweile haben sie sich schon an die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir daher zusammenarbeiten, gewohnt. Am Anfang war es hochgradig irritierend, dass das alles analog und nicht elektronisch passiert. Also warum werden Dinge nicht auf PowerPoint-Slides gemacht? Warum wird es nicht gleich in Excel-Tabellen erfasst? Warum steht das auf Post-its? Man hat uns unterstellt, dass wir an 3M beteiligt sind und deswegen möglichst viel Post-its absetzen wollen oder verwenden wollen. Aber wie man den Raum auch bespielt, wie man die Ergebnisse visualisiert, wie man ein Querreferenzieren auf Inhalte, die bereits erarbeitet wurden, die jetzt an der Wand hängen, herstellen kann, um darauf aufbauen zu können. Also wie man auch bewusst Arbeitsformen und Arbeitsmaterial wählt, damit es die größtmögliche Wirkung oder das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Und dadurch entsteht natürlich ein zusätzlicher Aufwand, wenn ich dann am Ende eines Workshops das dann noch einmal in eine elektronische Form oder in eine digitale Version bringen muss. Aus meiner Sicht steht das absolut dafür. Also dann tippe ich es halt ab, die paar Flips oder die paar Post-its. Aber im Sinne der Dynamik des Erarbeitens macht das auch einen riesigen Unterschied, wie man Raum nutzt und mit welchen Arbeitsmaterialien man gewisse Inhalte oder Sequenzen bespielt.
Ja, absolut. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Inhaltlichen, weil ich habe vorhin so gesagt, das ist so aufgelegt. Und gleichzeitig finde ich, da sind schon ein paar Sachen dabei, die uns antreiben. Eines zum Beispiel möchte ich so herausheben, wir nennen das gerne Latenzkompetenz. Also zu schauen, welche Themen dürfen denn eigentlich in der Latenz bleiben oder müssen auch in der Latenz bleiben. Ich denke zurück an einen Teamworkshop, den wir gemeinsam gestaltet haben, wo es darum ging, es ist schwierig, ja, einzelne Subteams können da nicht besonders gut miteinander. Und ja, und dann ist die Frage, was davon hat hier jetzt auch Raum und Platz und muss auch direkt angesprochen und adressiert werden? Und was davon ist ein Thema, das in der Latenz bleibt und vielleicht auf einer anderen Ebene unbewusst mitbearbeitet wird oder nicht explizit zumindest mitbearbeitet wird, aber einen Unterschied macht?
Ein irrsinnig spannendes Thema und ein irrsinnig schmaler Grat.
Ja.
So gern ich in Beratungsstaffs arbeite, in Zweierstaffs oder auch zu dritt bei großen Gruppen, da finde ich, wird es wirklich spannend, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben.
Ja.
Also wenn ich das Gefühl habe, hey, der Elefant, der ist so groß und so sehr im Raum, wir kommen da nicht weiter, wenn wir das nicht adressieren. Und gleichzeitig könnte man aber auch sagen, wir können das jetzt zum Thema machen, aber dann explodiert uns das jetzt hier.
Genau.
Und ist daher überhaupt nicht funktional für die Gruppe, sondern wir dürfen das nur über die Bande anspielen, weil die sind noch nicht bereit. Man kann dieses Thema, das ist zu heiß, das ist zu emotional. Es ist offensichtlich etwas, was hier sehr stark reinwirkt, aber es jetzt zu thematisieren, bringt uns nicht weiter, sondern wirft uns vielleicht eher noch zurück. Weil natürlich unsere Rolle, weswegen wir dort sind, ist ja die, dass wir heiße Themen, sensible Themen ansprechen können, die sonst vielleicht nicht zum Thema gemacht werden, die jemand interner aus der Kundenorganisation nicht ansprechen kann oder nicht ansprechen möchte, weil Sorge hat vor Sanktionierung, also jetzt nicht, ich verliere meinen Job deswegen, aber soziale Ausgrenzung, die dadurch entstehen kann, und ich möchte vielleicht nicht immer sein, der den Finger in die Wunde legt und. Also da spielt ja vieles mit hinein. Und bis zu einem gewissen Grad ist es unser Job. Und gleichzeitig müssen wir hier mit sehr viel Fingerspitzengefühl agieren, finde ich, um Dinge im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt zu thematisieren.
Ich finde, das ist viel basiert da auf Erfahrung, ja, was passt, was passt nicht. Und eben, du sagst gerade, du arbeitest gerne im Staff und schon auch mehrere Perspektiven. Und dann muss man halt schauen, auf was kann man sich einigen. Oder einfach auch, für mich ist das manchmal schon so wertvoll, deine Perspektive dann zu hören, meine dazu zu stellen. Und dann schauen wir, okay, wo landet man da gemeinsam? Wie explizit muss jetzt dieses Thema zum Beispiel in den Raum geholt werden? Oder auf welche Art und Weise kann es da sein, ohne dass wir direkt sagen, naja, hier streitet es euch halt weniger. Ich sag's jetzt mal ganz plakativ. Ja, also, sondern wie kann ich das, dass da zum Beispiel Unterschiede da sind, wie kann ich das auch besprechbar machen. Ich finde es auch total interessant, ich habe mit der Barbara gemeinsam mal einen Workshop gemacht, da ging es so um fast schon Rivalität zwischen zwei Teams, und von beiden Teams waren VertreterInnen da und wir haben davor Hypothesen gebildet, und eine davon war, die müssen mal aussprechen, was sie glauben, was die anderen über sie denken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben am Anfang einen Workshop-Sequenz geplant, wo wirklich die Frage war, was glaubt ihr eigentlich, was die anderen über uns denken? Ja, und dann durften die mal sagen, ja, das sind die Bremser oder das sind die, die nie mittun oder das sind die Langsamen oder was auch immer. Und das einfach einmal aussprechen und so in den Raum zu holen, war in dem Fall für uns wirkungsvoller, als einfach zu sagen, ja, da gibt es wahrscheinlich Annahmen übereinander. Und so haben wir Sachen vielleicht auch teilweise aus der Latenz geholt. Aber eben diese Latenzkompetenz, ich liebe dieses Wort noch dazu, aber diese Latenzkompetenz, also was bleibt in der Latenz, was können wir rausholen und auf welche Art und Weise, ist bei uns ganz wichtig inhaltlich und immer wieder besprochen.
Ich möchte auch noch ein Beispiel dazu stellen. Ein Workshop, den ich mit der Franziska gemeinsam gemacht habe, noch gar nicht so lange her. Und wir hatten eine ähnliche Situation, so kurz vor der Mittagspause. Und das eine war so das Inhaltliche, aber wir haben irgendwie gespürt, okay, da schwingt sozial schon noch einiges mit. Und die Frage war, wie gehen wir damit um? Es wurde an uns auch teilweise herangetragen. Da kommt dann manchmal so ein, also ich sage es jetzt nur Ihnen, aber Sie sollten vielleicht wissen, das oder das ist, läuft hier noch parallel ab. Aber ich habe offiziell nichts gesagt. Also wie uns diese Information erreicht, teilweise ist es Beobachtung, teilweise wird es auch einfach aktiv an uns herangetragen. Und die spannende Frage ist ja, weil du gesagt hast, wir reden dann halt miteinander und ich höre mir die Sichtweise von meinem Kollegen an und ich stelle meine dazu und dann schauen wir, was wir machen. Und oft ist es aber dann auch eine Bauchentscheidung, weil wir gerade keine Möglichkeit haben, uns abzustimmen.
Ja, klar.
Und dann gibt es die Variante, dass wir eine Arbeitsform wählen, die nennt sich Open Staff, also wo wir dann vor den Kunden, über die Kunden sprechen, so als wären sie nicht da. Und manchmal kann das hilfreich und sinnvoll sein. Und wir haben in dieser Situation uns irgendwie zugeflüstert, pantomimisch uns durch den Raum verständigt, Blickkontakt aufgenommen und haben uns so darauf geeinigt, ja, wir machen es zum Thema. Und das Ergebnis war, dass von 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 2 nach der Mittagspause abgereist sind. Mhm. Und die Frage war dann, was heißt das jetzt für uns? Und es ist dann mit der Gruppe, die da war, sehr gut und konstruktiv weitergegangen. Retrospektiv würde ich es wieder so machen, aber um aufs Soziale und aufs Zeitliche zu schauen, je nachdem, wie wir damit umgehen, hat das dann mitunter dramatische Auswirkungen auf unser Design, auf die Zusammensetzung und auch auf den sozialen Aspekt, wie, was braucht es danach, um diese Gruppe auch wieder zu stabilisieren, das zu verarbeiten, aber nicht in so eine Lähmung oder Problemtrance zu kippen, um Gottes Willen, sondern okay, das ist jetzt passiert. Unsere Aufgabe ist es ja auch, den Raum, also jetzt nicht in der räumlichen Dimension, aber eher auf der emotionalen Ebene, diesen Raum dann zu halten und da auch einen Weg vorwärts zu finden. Aber was ich damit darstellen wollte, wir machen es, aber es passiert dann doch auch häufig, dass für uns überraschende oder unerwartete Situationen auftreten, die wir dann ad hoc vor Ort einfach akzeptieren müssen und damit arbeiten müssen. Mhm. Wir als Staff, aber auch wir mit dem Kundensystem.
Ja.
Und das ist schon der spannende Teil auch an dem Job, muss ich sagen.
Ja, das macht ja auch Spaß. So ist es ja nicht. Wenn alles wie geplant verlaufen würde, dann wird es ja irgendwann auch langweilig. Ja, also da war jetzt auch viel auf der sozialen Ebene dabei, was du gerade gesagt hast. Ja. Und wir hatten vorhin schon dieses Beispiel, sozial geht es zum Beispiel, kann es darum gehen, wenn wir die Hypothese nochmal aufgreifen vom Anfang, gut miteinander in Kontakt zu kommen. Dann würden wir eine Warm-up-Sequenz integrieren, wo es vielleicht ein Speed-Dating gibt, ja, wo man sich zu bestimmten Fragen austauscht oder einen Check-in. Und was ich so wichtig finde ist, weil ich habe neulich auch mit einer Gruppe von internen Change-BeraterInnen gearbeitet, das nicht als zu banal abzutun. Also gerade so eine Check-in-Frage oder eine Check-out-Frage, also das so, wie komme ich jetzt an, das hat so viele Funktionen aus meiner Sicht. Also zum einen, wenn ich jetzt sage, ich mache klassisch in Anführungsstrichen eine Check-in, ja, dann sagt da mal jeder was zu einer bestimmten Frage. Das hat für mich mehrere Funktionen. Das eine ist, ich muss mich kurz mit dieser Frage auseinandersetzen, ich höre meinen Kolleginnen zu und es ist schon selbstverständlich, in diesem Workshop kann ich nicht einfach nur drin sitzen und zuhören, weil offensichtlich muss ich auf jeden Fall was sagen an manchen Stellen. Ja? Und das hat mehrere Funktionen. Und gleichzeitig auch die Wahl der Frage zum Beispiel finde ich so entscheidend. Weil das war so eine Diskussion, die wir dann hatten in dieser Gruppe mit den internen Change-Beraterinnen, die gesagt haben, ja, stell mal halt irgendeine Check-in-Frage. Und für mich ist es nicht irgendeine Check-in-Frage, sondern es ist immer wohl überlegt, was passt gerade, was bringt die Leute schon entweder in gute Präsenz in dem Workshop oder was führt schon zum Thema hin, was erzeugt vielleicht schon eine Verbindung. Ja, zu persönlich darf es auch nicht sein, wenn die Check-in-Frage ist, was ist das Schlimmste, was dem Leben passiert ist, werden wir wahrscheinlich eher Widerstand kriegen. Also ja, ich möchte nur diese Banalität ein bisschen der Banalität widersprechen. Also es ist gar nicht so einfach.
Ja, da steckt sehr viel Liebe im Detail, damit das wirklich ein roter Faden auch ist, der sich durch den Workshop durchzieht. Und was ich häufig beobachte, und das ist einerseits aufgelegt und gleichzeitig finde ich es trotzdem spannend, was in manchen Organisationen geht, was dort akzeptiert ist und in anderen Organisationen aber hochgradig irritierend ist. Und ich habe das auch mit einer Kollegin von uns vor einem Großgruppen, so groß war die Gruppe nicht, aber schon in unserer Sprache in Großgruppenveranstaltung, das waren 2 Tage mit knapp 50 Personen. Und wir haben die in Vorab-Calls, die eingeladen, damit sie uns mal kennenlernen. Die kannten uns noch nicht. Und wir ihnen grob sagen, was das Ziel dieser 2 Tage ist, worum es da gehen wird. Und wir haben sie gefragt, was denn so Muster sind, die sie beobachten in üblichen Klausuren, die sie in der Vergangenheit hatten.
Als Check-in?
Nein, sondern also in dem Call tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir haben unser Ziel war so eine Art Bedienungsanleitung für diese Veranstaltung von ihnen geben zu lassen. Und da kamen dann Dinge auf wie, also besonders schwer wird es immer, wenn wir im Plenum in der großen Runde zu 40 sind und im Sesselkreis sitzen und alle sollen was sagen oder einer sagt was und dann wird darauf reagiert und dann entstehen da vielleicht Konflikte zwischen Einzelnen und die sind auf einmal im Plenum. Und wir haben das sehr ernst genommen dann auch fürs Workshop-Design und haben uns versucht, an dieser Bedienungsanleitung zu orientieren und den Workshop so zu designen, diese 2 Tage, um darauf Rücksicht zu nehmen. Und wir sind dann tatsächlich erst, ich glaube, kurz vorm Checkout am 2. Tag zum ersten Mal in einer Plenarsequenz gelandet. Und bis dahin war das in unterschiedlichen Settings, weil es dort sehr stark um das Thema Vertrauen gegangen ist und was darf ich hier sagen und was ist hier sozial akzeptiert, wenn ich es in der großen Runde anspreche oder ausspreche. Und das war spannend zu beobachten und sie da vorab schon in die Reflexion zu bringen, hey, wie verhalten wir uns üblicherweise in Klausuren und was ist da hilfreich und was ist da vielleicht weniger hilfreich. Und das schon, bevor der Workshop überhaupt losgegangen ist, als Idee mal in ihre Köpfe zu bekommen, dazu zu reflektieren.
Cool, ja, also auch danke, habe ich wieder eine neue Idee mitgenommen. Ja, ich glaube, wir sind so durch diese 4 Ebenen einmal durchgegangen, ganz gut, oder? Also es ging uns darum, mal einfach aufzuzeigen, wir schauen zum einen natürlich aufs Inhaltliche, aufs Soziale, aufs Zeitliche und auch aufs Räumliche. Und das sind 4 Dinge, die uns immer wieder so auch tragen. Ja. Vielleicht zum Räumlichen, da möchte ich gerne noch eine Sache dazu stellen, was ich auch sehr gerne mache, ist mit Bodenankern arbeiten. Ja, also sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, die Gegenwart ist hier, wo ist dann die Zukunft? Und ist die wahrscheinlich am anderen Ende des Raums, idealerweise mit ein bisschen Weitblick Richtung Fenster oder sowas. Ja, also das auch, das ist dann keine Entscheidung, die trifft man oder kann man häufig noch nicht im Design treffen, weil dann kennt man die Location vielleicht noch nicht, sondern trifft sie dann am Morgen, wenn man eintrifft in der Workshop-Location und sagt, okay, wo ist jetzt hier, wenn ich mit verschiedenen Zeiten arbeite, zum Beispiel, wo ist hier was im Raum und wie werde ich deshalb auch das Setting vielleicht noch ein bisschen abändern?
Ich möchte den Punkt der Banalität, glaube ich, hast du es genannt vorher, als du über die Check-in-Frage gesprochen hast, und ich finde den gibt es auch, wenn ich auf diese 4 Dimensionen schaue.
Ja.
Also da gibt es so eine, wenn wir über Hypothesen sprechen, sprechen wir über Alltagshypothesen. Ne? Also das ist so eine, ja eh, klar, also wir brauchen einen Raum und da braucht jeder einen Sessel, der da drin steht. Ja, und gleichzeitig kann ich da aber schon tiefer gehen und ich kann dann in jedem Arbeitsschritt, den wir haben in diesem Design, auf diese 4 Ebenen schauen. Irgendwann muss ich auch eine Grenze ziehen und sage, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aber räumlich, inhaltlich, sozial, zeitlich wirkt für mich häufig so aufgelegt. Das löst jetzt noch nicht ein Aha, das muss ich mir alles überlegt haben, wenn ich einen Workshop designe. Ja, das ist mal so auf der höchsten Ebene. Und wenn ich dann aber tiefer reingehe, können da sehr spannende Fragen oder Settings entstehen, wenn ich mich an diesen 4 Dimensionen ein Stück weit abarbeite und tiefer runtersteige und mir wirklich die Frage stelle, okay, und wie für diesen Arbeitsschritt würde ich es da gestalten wollen?
Genau, wie würde ich es auf der Ebene gestalten und auch, wie würde ich vielleicht auf der Ebene irritieren? Ja, das sind wir so wieder beim Anfang, also dass wir ja manchmal ganz gerne irritieren. Wie kann ich das Erwartete ein bisschen brechen? Ja, also ich erwarte jetzt am Anfang, wird es irgendwie
eine Agenda geben. Und die 2, die da vorne stehen, die stellen sich mal vor, oder? Genau. Und sagen, wer sie eigentlich sind und was ihre Existenzberechtigung hier ist.
Ja, genau. Und das machen wir manchmal nicht. Manchmal machen wir das und ich glaube, was wichtig ist, jetzt um es nicht Banalität zu nennen, sondern einfach bewusste Entscheidungen dazu. Also wir überlassen da auch in der Vorbereitung nicht so viel dem Zufall, zumindest für den ersten Halbtag meistens nicht, sondern schauen, wie würden wir es bewusst gestalten, um einfach die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Weil das ist eigentlich immer das, was im Vordergrund steht. Hauptsache es ist wirksam. Dann geht es uns vielleicht auch ein bisschen weniger darum zu gefallen, sondern Hauptsache wirksam zu sein.
Ja, also Wirkung über Soziales. Geht nicht nur darum, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort fühlen, sondern auch, was für uns bedeutet manchmal. Aber übergeordnet geht es darum, Wirkung in dem System zu entfachen.
Genau, in die gewünschte Richtung. Ja.
Insa, Dankeschön für diesen gemeinsamen Blick hinter die Kulissen.
Ich habe was gelernt, ich hoffe, du auch. Nein, ich glaube, wir sind ganz gut einfach durch diese Ebenen durchgegangen und wollten den Vorhang lüften. Ich glaube, wir haben es ein Stück weit getan. Und ja.
Ja, als Anregung, als Inspiration und vielleicht auch als ein bisschen Orientierung für das nächste Meeting, den nächsten Workshop, den unsere Hörerinnen und Hörer gestalten werden. Vielleicht eine Anregung, aha, auf diese eine Dimension mal mehr Augenmerk zu legen und dann zu reflektieren, was hat es für einen Unterschied gemacht, was habe ich dadurch beobachtet, wo schaue ich vielleicht sonst nicht so explizit hin. Mhm. Und ja, eine Inspiration für den nächsten Workshop.
Mir hat Spaß gemacht, mit dir hinter die Kulissen zu schauen. Wenn Sie für uns noch Themenwünsche, Fragen, Rückmeldungen haben, dann freuen wir uns sehr über Feedback und Ihre Anregungen an podcast@neuwaldeck.at. Neuwaldeck schreibt man Neuwald und Eck mit 2G.at und freuen uns da über Ihre Nachrichten zu unserem Podcast und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.